Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker. Wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Anekdoten, vergessene, manchmal nicht so vergessene Ereignisse. Alles, was eben irgendwie interessant ist und sich gut in eine halbe oder dreiviertel Stunde verpacken lässt. Oder,
Daniel? Jetzt sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde, gell? Ist lustig.
Wir
haben ja mit 10 Minuten angefangen, dann so 15, 20 und jetzt sind wir, die halbe Stunde haben wir jetzt schon so etabliert.
Wir haben ja bei uns im Backend, sehen wir ja Durchschnittslänge unserer mittlerweile 81 Folgen und die creept seit Monaten immer so ein bisschen weiter. Ursprünglich waren es, glaube ich, so 20 Minuten und jetzt sind wir, glaube ich, so bei 26 Minuten oder so. Also es wird immer mehr. Egal. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden.
Oder? Richtig.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Info in eigener Sache.
Richard.
Daniel.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ich weiß, was du diesen Sommer tun wirst.
Ja, wer, wenn nicht du?
Wir freuen uns nämlich wahnsinnig, dass wir auch dieses Jahr wieder Teil von etwas ganz Besonderem sein dürfen. Am 10. August sind wir nämlich wieder beim Here and Now Festival in Köln dabei, und zwar in der Halle Tor 2. Und du erinnerst dich, Richard, an letztes Jahr?
Ja, natürlich.
Wie war's?
Es war außergewöhnlich, weil es ja unser erster Bühnenauftritt war, der so groß war. Ja, so ein großer Bühnenauftritt, 1100 Leute. Und es war fantastisch, auch zum ersten Mal so viele Leute sehen, die uns hören und uns dann auch so gern auf der Bühne zugehört haben. Also danach dann ja auch noch, das, wie soll ich sagen, Meet and Greet. Ja, war fantastisch. Absolut. Also alles in allem eine wahnsinnig schöne Erfahrung und ich freue mich schon sehr.
Genau, deshalb sind wir auch dieses Jahr wieder dabei und es ist ja ein Podcast-Festival. Das heißt, es sind nicht nur wir da, sondern viele fantastische Podcasts, wie zum Beispiel True Love, Hazel Thomas Hörerlebnis oder Eyes in the Dark. Wir hoffen, ganz viele von euch dort zu treffen. Dabei sein lohnt sich und ich denke mal, wir haben nach der Show auch sicher noch Zeit, um ein bisschen zu quatschen oder mit Angostura anzustoßen oder mit irgendwas anderem.
Mit Angostura. Pur Angostura. Ja, you do you.
Ja. Tickets gibt's unter hereandnowfestival.de und alle weiteren Infos gibt's natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
Hervorragend. Ende der Werbeeinschaltung in eigener Sache.
Da wir von gesagt werden sprechen, Daniel, was sagst du uns heute für eine Geschichte?
Ich fange mal so an, Richard. Hast du schon mal den Gruen-Effekt erlebt?
Gruen?
Den Gruen-Effekt.
Grün-Effekt.
Also grün, aber man spricht den eigentlich Gruen. Also nach dem.
Also ist so Doppelpunkt auf dem E, oder?
Nee, ist keiner, aber er selbst hat sich auch so ausgesprochen.
Ich weiß nicht, vielleicht. Aber wenn, dann habe ich wahrscheinlich nicht gewusst, dass man so nennt.
Das kann gut sein. Also du hast noch nie von dem Gruen-Effekt gehört.
Nein.
Er ist benannt nach dem Viktor Gruen.
Okay.
Der Gruen-Effekt, der wird auch manchmal Gruen-Transfer genannt, ist der Effekt, den du hast, wenn du ein Einkaufszentrum betrittst.
Daniel.
Ja.
Du erinnerst dich, dass du schon mal was über Einkäufe gemacht hast.
Ja.
Hast du jetzt nicht einfach die gleiche Geschichte nochmal genommen und wirst sie neu erzählen?
Nee, das ist quasi die Anschlussgeschichte. Ah, wir haben uns bei mit dem ersten Selbstbedienungssupermarkt der Welt unterhalten.
Und der Vereinzelungsanlage, oder wie war das?
Richtig, genau, die Drehkreuze als Vereinzelungsanlagen. Und jetzt werden wir uns unterhalten über Einkaufszentren. Das ist quasi jetzt der zweite Teil dieser Konsumgeschichte.
Ja.
Der Gruen-Effekt ist also wird von Psychologen der Effekt bezeichnet, wenn du in ein Einkaufszentrum gehst und dort von dem Ganzen, also von dem Kunstlicht, von den Hintergrundgeräuschen, von allem, was dich so umgibt, wenn du da eigene Verhaltensweisen annimmst, die dich zum Kaufen anregen sollen. Woran man den Gruen-Effekt erkennt, ist ein abwesender Blick, langsamere Gehgeschwindigkeit, herabgesetzte Widerstandsfähigkeit gegenüber Manipulation. Und der Effekt ist quasi so, die Einkaufszentren, die sollen dir eine möglichst abgeschlossene Welt als möglichst abgeschlossene Welt entgegentreten, in der du quasi deine eigene Zeit erlebst, wo du halt quasi total abgelenkt wirst und quasi so reinkippst.
Also wie im Casino.
Ja, richtig, genau. Casino ist beim Casino spricht man auch öfter vom Gruen-Effekt.
Ah ja. Deswegen haben Einkaufszentren oft auch wahrscheinlich nicht so Fenster, dass man rauszieht, dass man nicht sieht, wie was die Tageszeit ist. Damit es wie eine eigene Welt ist und wo man die Zeit vergessen kann und dann.
Ganz genau.
Abgesehen davon, dass die Geschäfte zumachen. Oh.
Man hat nämlich mittlerweile allerdings angefangen, trotzdem so gläserne Decken einzubauen, weil viele Leute reagieren klaustrophobisch in Einkaufszentren. Und um dem entgegenzuwirken, macht man das mittlerweile. Aber der Gruen-Effekt ist quasi der architektonische oder psychologische Effekt, den du hast quasi in einem Einkaufszentrum, wo du beim Einkaufen in der Umgebung vergessen sollst und wo du Teil eines Theaters quasi wirst. Und Theater, der Begriff wird uns jetzt da noch ein bisschen begleiten, denn wir werden uns jetzt über die Erfindung des Einkaufszentrums oder der Shopping Mall unterhalten.
Sehr gut.
Wir haben ja schon gesprochen über den Selbstbedienungssupermarkt, also der quasi zum ersten Mal so dieses Einkaufen, dieses Konsumieren auch ein Stück weit revolutioniert hat. Wir sprechen heute über den Viktor Gruen, der gemeinsam mit seiner zweiten Frau, der Elsie Krumek, die Shopping Mall, man kann sagen, erfunden hat. Also er gilt oft als der Erfinder der Shopping Mall. Er hat auf jeden Fall diese Entwicklung ganz massiv und wesentlich mitgeprägt. Also unter Architekten ist er sehr bekannt. Also wenn du jetzt einen Architekten fragst oder eine Architektin, kennst du Viktor Gruen, werden die höchstwahrscheinlich sagen, ja klar, also Viktor Gruen gilt quasi so mit, er ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts.
Okay, das heißt, der Gruen selber ist kein Psychologe, sondern Architekt.
Genau, Viktor Gruen ist Architekt und eben die Elsie Krumek, seine zweite Frau, war Designerin, Grafikerin und die haben eben gemeinsam die Shopping Mall erfunden. Und eine kleine Warnung, es geht jetzt quasi nicht um das Kaufhaus oder das Warenhaus. Also das gibt es schon wesentlich länger. Du kennst ja wahrscheinlich das Gerngroß hier in Wien. Das ist auch um 1900 schon eine große Institution gewesen. Also der Unterschied, das werden wir uns dann nachher noch genauer anschauen, das Warenhaus funktioniert nicht quasi wie eine eigene Stadt, wie das Einkaufszentrum. Also wie die Idee zum Einkaufszentrum zustande kommt, werden wir jetzt dann gleich uns nochmal genauer anschauen. Das ist nämlich, würde ich sagen, eine echt spektakuläre Geschichte. Also gerade der Viktor Gruen, da kann man, finde ich, sehr, sehr viel lernen über das 20. Jahrhundert. Und auch, und das sage ich jetzt gleich mal hinzu, weil der Viktor Gruen gilt halt oft als der Vater des Einkaufszentrums und die Elsie Krumek wird eben halt meist nicht genannt.
Ah, wird gar nicht
genannt. Wird gar nicht genannt, ja.
Ach.
Und wir werden auch gleich, wir werden auch nachher sehen, warum das so ist. Es hat nämlich auch Gründe, die so ein bisschen auch erklären, wie die 50er und 60er Jahre funktioniert haben. Zunächst mal zum Viktor Gruen. Ja. Viktor Gruen gilt als einer der erfolgreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts und er hat echt einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf. Auch deshalb, weil er später sehr unglücklich war damit, was aus seiner Idee der Shopping Town oder Shopping Mall wurde. Er hat später den Satz geprägt, den ich als Zitat jetzt einspielen werde. Das Zitat wird uns jetzt wieder präsentiert von Lothar Bodingbauer, der wunderbare Podcasts macht, der uns schon mal was eingesprochen hat, der zum Beispiel die physikalische Soiree macht oder
Bienenpodcast
macht oder er macht zum Beispiel einen neuen Podcast über Musik, der heißt Horch, neue Musik.
Sehr gut.
Sehr empfehlenswert und er spricht uns also den Viktor Gruen ein. Also Viktor Gruen sagt also über seine Erfindung der Shopping Mall.
Ich werde immer wieder der Vater der Shopping Mall genannt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, diese Vaterschaft zurückzuweisen. Ich weigere mich, Alimente für diese Bastardobjekte zu zahlen. Sie haben unsere Städte zerstört.
Viktor Gruen, das ist auch eben eine der Tragik oder das Spannende an dieser Biografie ist, er war mit seiner Erfindung massiv unzufrieden. Also er hat, nachdem die Shopping Mall, so wie er sie konzeptioniert hat und so was dann aus dieser Idee geworden ist, war er massiv unzufrieden.
Klingt so, bissl.
Richtig, wir werden uns aber jetzt genauer anschauen, wie es dazu kam, dass er wirklich auch so unglücklich wurde mit dieser Erfindung. Das hat nämlich auch mit seiner Biografie zu tun und seine Biografie ist auch sehr, sehr spannend. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen chronologisch an. Viktor Gruen ist 1903 als Viktor David Grünbaum in Wien geboren und er verdient in der Zwischenkriegszeit sein Geld mit dem Umbau von Geschäftslokalen. Also er lebt eben so in den 1920er Jahren, er studiert Architektur und baut Geschäftslokale um und was ihn auszeichnet ist, also das, was er, wie er die Geschäftslokale umbaut, ist, dass er ausgedehnte Schaufenster baut und große Glasflächen einsetzt. Das ist so sein Markenzeichen. Mhm. Und er versucht, den Verkaufsraum als Bühne des urbanen Lebens zu verstehen. Also das ist so die Idee, die bei ihm dahinter steht. Und sein bekanntester Umbau ist 1936 ein Geschäftslokal, bei dem er dann das Geschäftslokal sogar ein Stück zurücksetzt, um so einen kleinen Arkadenraum zu schaffen, dass du als Fußgänger durch diesen Arkadenraum gehst und dann eben sich in dem Moment der private und der öffentliche Raum so ein bisschen verschmelzen. Also du gehst dann quasi durch diesen Arkadenraum, bist dann schon noch im öffentlichen Raum, aber irgendwie auch nicht mehr, weil du siehst, da bist dann halt schon quasi eingeschlossen und siehst dann schon auch die Schaufenster und so. Die Sache mit der Bühne, die lag bei ihm noch ein bisschen woanders, denn am Abend hat er sich engagiert beim sogenannten politischen Kabarett.
Sagst du Kabarett? Bist du jemand, der Kabarett sagt?
Ja, sag mal Kabarett sagen.
Ich würde Kabarett sagen.
Ja, aber nur, wenn man es auch so schreibt, oder?
Ich sage immer Kabarett.
Ich sage jetzt einfach mal, er hat sich, also das heißt auch das politische Kabarett oder das heißt das politische Kabarett, man weiß es nicht. Er hat es jedenfalls moderiert und es wurde dann 1934 verboten. Und diese Veranstaltung war sehr sozialdemokratisch geprägt. Und er hatte auch früh schon sehr engen Kontakt zur Sozialdemokratie. Was uns dann auch später nochmal begegnen wird, weil er natürlich ein Freund von Bruno Kreisky war. 1938, also 34, wird das politische Kabarett verboten und er muss fliehen 1938 und zwar gelingt ihm die Flucht aus Österreich oder aus Wien nur über eine sehr spektakuläre Aktion, nämlich er war unterwegs und bekommt die Nachricht, dass die Gestapo schon in seiner Wohnung steht. Mhm. Und er muss quasi sofort aufbrechen. Und er hat dann wahnsinniges Glück, weil es gelingt ihnen, dass ein Freund, der verkleidet sich mit einer SA-Uniform und schafft es damit, sie über die Grenze in die Schweiz zu bringen. Und durch diese Aktion war er quasi erstmal in der Schweiz und kommt dann über die Schweiz dann nach New York. Angekommen in New York, beginnt er sofort sich zu vernetzen. Also er baut dort dann die Refugee Artist Group auf am Broadway und also es geht zunächst mal eher wieder in Richtung Bühne. Und mit der Zeit aber beginnt er wieder Architektur zu machen und baut sich da also auch so ein Netzwerk auf. Und er schafft es dann innerhalb kurzer Zeit, dass er wieder Aufträge bekommt und eben wieder Geschäfte umbaut. Und gemeinsam mit Elsie Krummeck, seine zweite Frau, also er flieht mit seiner ersten Frau, aber lernt dann in New York die Elsie Krummeck kennen und heiratet sie dann und eröffnet ein Architekturbüro, Gruen und Krummeck. Sie war also Designerin und hat also die Designs gemacht, hat also Gestaltung übernommen und er hat also die Architektur übernommen. Und also dieses Architekturbüro erhält dann einen ersten großen Auftrag, nämlich eine Boutique auf der Fifth Avenue zu gestalten. Das war so wirklich dann ein großes Ding gewesen. Und seine Idee war es, hier ein offenes Atrium zu bauen, wo man quasi so als gehetzter Fußgänger dann sich wie so ein Auffangbecken sammeln kann und dann quasi sich dem Einkaufen hingeben kann. Auch da wieder viel Licht, viel Glasvitrinen und so, mit dem er da gearbeitet hat, eben indem er versucht hat, das Ganze so als Bühnenraum zu verstehen. Dann geht er noch einen Schritt weiter, denn er merkt, wie in den USA die Städte und die Suburbs funktionieren. Und er merkt, Er nimmt also diese Idee, die er aus Europa hat, die er aus Wien kennt, wo du so einen Stadtkern hast, so eine Innenstadt, wo du sehr viel Leben hast, wo du Geschäfte hast, wo du soziales Leben hast. Und diese Idee nimmt er dann mit in die USA und denkt sich, genau das müsste man doch eigentlich in den Suburbs auch etablieren. Das ist so die grundlegende Idee, die er zunächst mal hat mit der sogenannten Shopping Town. Mhm. Gemeinsam mit A.C. Krumek schreibt er dann so einen Artikel, der so maßgeblich wird. Also so, das ist so quasi so der Artikel, in dem quasi die ganzen Ideen schon mal drinstecken. Aber es dauert dann noch einige Jahre und Jahrzehnte, bis er das dann auch tatsächlich umsetzen kann. Und zum ersten Mal umsetzen kann er dann seine Idee in den 1950er Jahren. Also das nochmal so zusammengefasst. Seine Idee war es, das europäische Stadtzentrum zu übertragen als Art urbaner Marktplatz, so als Vorbild quasi, und das in die Vorstadt zu bringen. Und für ihn war es ganz wichtig, dass es kommerzielle und soziale Räume gibt, die man da hat und integriert. Also da sollten auch Kindergärten, Theater und kulturelle Einrichtungen mit dabei sein. Es sollte auch ein sozialer Raum sein und nicht nur ein kommerzieller Raum. Das erste Mal, dass er das umsetzen kann, war in Detroit. Er baut dort ein Kaufhaus um. Er erweitert da die Idee des Arkadenhofs, die er vorher hatte, nochmal komplett. Es gab, so wie man das heute eben als Shopping Malls oder als Einkaufszentrum kennt, es gab Bänke, Brunnen, Skulpturen, neben den Geschäften dann auch Einrichtungen, Kindergarten, Konferenzräume. Insgesamt bestand das Ding dann aus 100 Geschäften. Und das sogenannte Northland Center in Detroit nannte er und eben wird von vielen als das erste Einkaufszentrum der Welt bezeichnet.
Wie heißt das? Northland?
Northland Center. Okay. Das erste Einkaufszentrum der Welt hat eröffnet 1954 in Detroit. Zwei Jahre später baut er dann die nächste Eskalationsstufe, will ich es mal nennen, von so einem Einkaufszentrum. Denn jetzt bei dem Northland Center war es noch so, das war ein erweiterter Arkadenhof sozusagen. Und jetzt baut er eine vollklimatisierte, geschlossene Variante in Minneapolis. Auf 2 Etagen, das heißt Southdale, und ist auch wieder davon geprägt, aus diesem Mix von kommerziellen Angeboten und dann eben auch kulturellen Einrichtungen, weil es genau eben dem entsprach, was er sich gedacht hat, das suburbane Gemeinschaftsleben zu stärken, nicht nur diese riesigen Felder von Einfamilienhäusern, sondern dass du wirklich das, was du halt in der Innenstadt hast, dass du halt da einfach ein gewisses Leben etablierst. In diesem Minneapolis Einkaufszentrum entsteht dann auch der Gruen-Effekt, denn Psychologen fanden dieses Einkaufszentrum sehr spannend und haben also versucht herauszufinden, welche Wirkung denn dieses Einkaufszentrum auf die Leute hat, die dort einkaufen. Und diese Untersuchungen führen dann eben dazu, dass sie sagen, führen dann eben zu der Entdeckung des Gruen-Effekts, weil sie sagen, dass dieses Einkaufszentrum, das jetzt quasi völlig überdacht ist, das zweistöckig war, einfach auf das Einkaufsverhalten der Leute einen Einfluss hat. Also sie nennen das, sie sagen also quasi, dass diese Größe und die gewollte Unübersichtlichkeit dich quasi überwältigt, wenn du da reingehst, und dadurch vergisst du deine ursprünglichen Ziele und bist dann quasi, wirst zum Spontankäufer und kannst dann leicht manipuliert werden. Wir hören uns jetzt mal in einem etwas längeren Einspieler, der so knapp 3 Minuten dauert, den Viktor Gruen selbst an, wie er in relativ späten Jahren diese Entwicklung zum Einkaufszentrum beschreibt. Also er erzählt hier, also wie es dazu kam und welche Idee dahinter steckte bei diesen beiden Einkaufszentren, also dem Northland Center und dem Einkaufszentrum in Minneapolis.
Ich habe mir den Titel Vater des Einkaufszentrums schon ein bisschen früher zugelegt. Und zwar 1943, als ich einen prophetischen Artikel schrieb für eine Architekturzeitschrift über das Bauen nach dem Krieg. Und damals habe ich gesagt, dass das integrierte Einkaufszentrum, und zwar das multifunktionelle Zentrum, der Bautipp der Zukunft wäre. Das erste Mal, dass ich ein wirklich großes bauen konnte, war in 1954 Northland in Detroit. Und das war ein sehr großes Zentrum, aber mit offenen Fußgängergebieten. 1956 wurde ich dann nach Minneapolis berufen und eingeladen, dasselbe dort zu machen. Habe aber gefunden, dass wegen des dortigen Klimas, es hat fürchterlich kalte Winter und sehr heiße Sommer und im Frühling und im Herbst regnet es, sich offene Fußgängergegenden nicht eignen würden. Von da an hat es 10 Jahre gedauert, bis andere Leute das nachgemacht haben. Und dann ist es wie eine Krankheit losgebrochen. Und man hat die geschlossenen Einkaufszentren sogar dort gebaut, wo es klimatisch vollkommen unnötig gewesen wäre. Mit anderen Worten, wo die Wetterbedingungen sowieso sehr angenehm waren. Und dieses Beispiel, das natürlich von Spekulanten aufgenommen worden ist, weil es ungeheure Erträge gebracht hat, das wurde leider nach Europa verpflanzt. Ich habe versucht, es zu bekämpfen und habe versucht, den Leuten zu sagen, Amerika soll man kapieren und nicht kopieren. Leider wurde es nur kopiert, wie in vielen anderen Dingen. Meiner Ansicht nach hat das große peripheral gelegene Einkaufszentrum heute keine Zukunft mehr. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil es auf Öl gebaut ist. Das heißt, das große Einkaufszentrum, das außerhalb der Stadtgrenzen liegt, ist ja vollkommen vom Automobil abhängig. Und solange Ölpreise steigen oder falls Öl rar werden sollte oder falls Benzin einmal rationiert werden sollte, hat diese ganze Building-Type jede Daseinsberechtigung verloren.
Wann war denn das? 70er?
Naja, das war in den 70ern.
Also Ölkrise und solche.
Genau, das ist da deutlich rauszuhören. Worauf ich jetzt zunächst aber nochmal raus will, ist, wenn du ganz am Anfang gehört hast, er hat sowas gesagt wie, er hat einen prophetischen Artikel geschrieben, in dem er das schon prophezeit hat, indem er quasi die Shopping Mall erfunden hat.
Yeah.
Den Artikel hat er gemeinsam mit Elsie Krummig geschrieben.
Yeah.
Je älter er wurde, desto weniger wurde Elsie Krummig erwähnt. Sie haben sich dann auch später scheiden lassen. Und das ist so, also dieses Konzept hat er gemeinsam mit Elsie Krummig 1943 eingereicht. Bei einem Wettbewerb, da ist es entstanden. Sie bekommen
das ist dann, der Artikel, den du angesprochen hast.
Genau,
oder?
Genau, das ist der Artikel, den ich angesprochen habe, den auch er quasi erwähnt. Sie bekommen dann 2 Kinder. Sie zieht sich dann quasi aus dem operativen Geschäft raus. Mhm. Und er war dann viel unterwegs, macht eben Karriere. Also was dann quasi passiert ist, nachdem diese beiden Shopping Malls gebaut werden, bauen die wirklich eines nach dem anderen. Also der ist wahnsinnig erfolgreich dann zu dem Zeitpunkt. Nach einigen Jahren trennen die sich. Und sie spielt dann in seinen Erzählungen immer weniger eine Rolle, bis er sie, wie man in diesem Ausschnitt gehört hat, komplett weglässt. Mhm. Und dieses Architekturbüro, das ich genannt habe, das am Anfang eben Gruen und Krummig hieß, heißt dann irgendwann nur noch Gruen Associates. Und das finde ich eben eine spannende Perspektive auch eben auf diese Zeit, also dass sie zunächst mal als gleichberechtigte Partnerin mit ihm dieses Konzept entwickelt und dann eben sukzessive verschwindet. Ja, also das zu diesem Aspekt und jetzt also zum weiteren Aspekt, den er erwähnt, ja seine Unzufriedenheit darüber, was mit seiner Idee passiert ist. Mhm. Also die Einkaufszentren werden wahnsinnig erfolgreich, schießen also wie Pilze aus dem Boden. Zu dem Zeitpunkt bauen die wirklich eines nach dem anderen. Und was eben jetzt passiert ist, dass das, was er als soziale Räume mit eingeplant hat, dann einfach komplett wegfällt. Mhm. Und zwar deshalb, weil die Einkaufszentren halt von Spekulanten gebaut werden, denen halt im Grunde der Profit am wichtigsten ist.
Ja. Yeah.
Die Einkaufszentren ja einigermaßen auch teuer sind, also die irgendwo hinzustellen und
die haben ja in erster Linie Interesse daran, dass die Leute reingehen und Sachen kaufen und nicht, dass sie einfach verweilen, weil es dort so angenehm und so schön ist, ja.
Genau.
Also es soll gerade so angenehm sein, dass man gern von Geschäft zu Geschäft geht oder sich dazwischen vielleicht irgendwo im Food Court was holt, ja. Aber nicht so angenehm, dass man einfach nur herumsteht und froh ist, dass die Kinder im Kindergarten sind. Oder so in die Richtung.
Genau, ja. Genau, das ist das, was wir ja quasi auch erleben, dass der soziale Raum immer weiter abnimmt und eigentlich der Raum, der durchkommerzialisiert ist, eigentlich halt immer stärker wird.
Das ist ganz lustig, weil das erinnert mich an, in Wien haben sie ja die Marie-Hilfer-Straße, die ja quasi immer die große Einkaufsstraße war, aber halt immer mit Autos, die durchgefahren sind, die haben sie ja beruhigt, ja. Also da haben sie ja eine riesige Fußgängerzone draus gemacht und natürlich großen Aufschrei von allen, weil so Veränderungen in Wien sowieso schwierig. Aber natürlich auch von allen, die sagen, ja, großes Geschäfte sterben und so weiter. Und dann ist es so, dass das ja eigentlich total gut aufgenommen worden ist. Ja? Also es gibt wenig Leute, die irgendwie sagen, es ist schlecht, dass man da jetzt in der Mitte der Straße gehen kann und das nicht mehr so eng ist, wenn man am Ding ist und überhaupt angenehm. Aber dann immer wieder kommen dann so von der WKO oder WKÖ, der Wirtschaftskammer, kommen dann so Meldungen, mit denen sie es dann irgendwie in die Medien schaffen, wo dann so steht, ja, großes Geschäfte sterben, weil es sind zwar mehr Leute jetzt da, aber sie kaufen weniger ein, ja, weil es ist zwar angenehm, hier herumzugehen, aber es gibt keinen Grund, dass man einkauft, ja. Und das ist wahrscheinlich ist so quasi der umgekehrte Effekt, ja.
Das ist ein total gutes Beispiel und wir werden jetzt dann gleich auch noch sehen, dass dieses Beispiel, auch das mit der Maria-Hilfer-Straße, auch mit Gruen noch zu tun hat.
Ah, sehr gut.
Denn Gruen gilt dann auch noch als der Erfinder der Fußgängerzonen.
Hey, was nicht? Was hat er nicht alles erfunden?
Okay, also Gruen merkt also, dass so wie er das geplant hat, wird das nicht umgesetzt. Und gerade die 50er, 60er Jahre, kann man sich vorstellen, sind quasi die großen Jahre des Konsums. Also der Zweite Weltkrieg ist vorbei, die USA werden quasi zur Supermacht. Mhm. Das, was man heute so als die große Kommerzialisierung wahrnimmt, greift halt so um sich. Da treffen diese Einkaufszentren einfach einen Nerv und funktioniert halt sehr, sehr gut. Aber das, was er ja vorhatte oder das, was er im Kopf hatte, war ja quasi dieser polyfunktionale Raum in der Innenstadt, der ja genau nicht als Einkaufszentrum funktioniert hat, sondern der hat ja schon immer als auch sozialer Raum funktioniert. Mhm. Und so wie er das auch kennengelernt hatte, also er war ein großer Freund der Kaffeehäuser und so. Also das ist das, was er im Kopf hatte.
Ja.
So, dass du dein Leben quasi auf der Straße in einem Kaffeehaus verbringst und dort Leute triffst und so.
Ja.
Und plötzlich sieht er sich vor diesen, wie er sie nennt, Verkaufsmaschinen vor sich, die er quasi, wo er sagt, okay, jetzt habe ich die erfunden und jetzt irgendwie verbreiten die sich und das wollte ich eigentlich so in der Form gar nicht. Weil es nämlich auch dazu führt, dass die jetzt auch das Stadtbild in den USA maßgeblich prägen. Denn die Innenstädte funktionieren nämlich jetzt plötzlich nicht mehr, weil der Konsum quasi zur treibenden Kraft wird. Und was häufig gesagt wird, ist, dass es die Idee war, dass das Shopping ins Leben integriert wird und dass aber das Gegenteil passiert ist, also dass das Leben ins Shopping integriert wird bei den Einkaufszentren. Mhm. Und genau andersrum hatte er es aber vor. Die Auswirkung war, dass in den USA, dass die ganze amerikanische weiße Mittelschicht aus den Innenstädten in die Vorstädte gezogen ist. Diese Bewegung nennt sich White Flight, also die ziehen quasi aus der Innenstadt in die Suburbs, weil die Innenstädte halt nicht mehr funktionieren. Mhm. Er versucht dann in einem nächsten Schritt diese Innenstädte wieder zu revitalisieren und baut dann die urbane Mall, die Lugner City quasi. wie kann man das erklären? Ja, Lugner kennt man ja wahrscheinlich, der Richard Lugner.
Ja.
Ja, der hat in Wien einfach ein sehr bekanntes Einkaufszentrum, das quasi am Gürtel steht, also relativ stadtnah.
Mhm.
Und sowas versucht er also dann aufzubauen oder baut er dann also zum ersten Mal, nämlich die Midtown Plaza in 1962 in Rochester, wo er die urbane Mall quasi erfindet.
Mhm. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen der urbanen Mall und
Die urbane Mall ist quasi eine Mall innerhalb der Innenstadt, also in der Innenstadt quasi.
Aber hat die gleichen Merkmale wie eine Mall in den Suburbs.
Ja, genau.
Also auch so abgeschlossen und atmosphärisch und so weiter.
Nee, bei ihm nicht. Bei ihm ist ja die Idee, dass du da auch ganz viele kulturelle Einrichtungen hast.
Okay, aber halt so wie seine ursprüngliche Idee, genau. Der Mall, die draußen steht.
Genau, richtig.
Also nicht so die pervertierte Art, sondern
genau.
Aber einfach nur in die Innenstadt verpflanzt.
Genau.
Okay.
In der Hoffnung, damit die Innenstadt auch quasi wieder beleben zu können.
Ja. Yeah.
Damit war er dann aber auch nicht wirklich zufrieden, weil er hat dann immer gesprochen von den super Einkaufsmaschinen, die da entstanden sind. Was er macht dann ist, er beschließt Ende der 60er Jahre wieder nach Wien zurückzugehen. Und das ist jetzt auch wieder, finde ich, eine sehr interessante biografische Note, denn man muss sich vorstellen, er flieht quasi 1938 aus dieser Stadt, entkommt knapp dem Tod, fühlt sich natürlich so, fühlt sich so ein bisschen entwurzelt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber genau der Ort, wo er aufgewachsen ist, wo er sich, wo er die Ideen, die er hatte, ja mitgenommen hat. Also genau diese 20er Jahre mit dieser Kaffeehauskultur, diese Innenstadt in Wien, er hat sich da auch politisch engagiert und so. Also das hat er mitgenommen in die USA und jetzt kommt er quasi wieder zurück in den 60er Jahren und versucht hier dann neue Akzente zu setzen, nachdem er eben so unzufrieden war mit der Idee, wie die Shopping Mall sich so entwickelt hat. Er wohnt dann in Wien am Schwarzenbergplatz und die Wohnung muss spektakulär gewesen sein.
Er ist ja mittlerweile steinreich wahrscheinlich.
Genau, also hat wahnsinnig viel Geld verdient, ist wie gesagt mit einer der erfolgreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts gewesen. War dann auch in Wien mit allen befreundet, die Rang und Namen haben. Auch mit sehr vielen Sozialdemokraten, Bruno Kreisky, ein guter Freund von ihm. Auch Heinz Fischer, Bundespräsident AD, auch ein guter Freund von ihm. Da gibt es ein sehr spannendes Interview, wo er erzählt, wie er beeindruckt war. Er war damals ja noch sehr jung, als er dann auch den Gruen getroffen hat und nach in seiner Wohnung war am Schwarzenbergplatz. Und in Architekturkreisen war man allerdings nicht so zufrieden mit der Rückkehr des Viktor Gruen. Und es kommt zu einer relativ absurden Situation, nämlich einer der erfolgreichsten Architekten der Welt kommt nach Wien und man könnte jetzt meinen, er wird hier freudig empfangen. Was aber passiert ist, dass die Wiener Architektenkammer sofort mal eine Klage einreicht und dagegen klagt, dass er den Titel Architekt führen darf, weil er sein Studium in Wien nicht abgeschlossen hat, weil er musste ja vor den Nazis fliehen. Und ihm wurde dann auch tatsächlich der Titel aberkannt und er durfte sich nicht mehr Architekt nennen, sondern er musste sich Architekt nennen. Also er musste seinen Titel mit C schreiben, nicht mit K. Und er muss jetzt 10.000 Schilling zahlen an die Architektenkammer.
Das ist typisch österreichisch.
Das ist schon hart, ne? Also,
ja, wo Titel einfach alles sind. Ja?
Ja.
Also, aber auch so absurd, dass er dann Architekt heißen darf. Ich meine, kann sich ja nennen, wie er will eigentlich. Ja.
Naja.
Aber was wahrscheinlich dann schlussendlich ein Vorteil ist, weil Architekten gibt es viele, aber es gibt halt wahrscheinlich nur einen Architekt in Wien.
Wahrscheinlich, ja. Was halt wirklich wahnsinnig absurd ist, ne? Er ist ja vor den Nazis geflohen, hat deshalb sein Studium nicht abschließen können. Das heißt, man hätte natürlich da, finde ich, auch einfach wahnsinnig guten Schritt auf ihn zugehen können.
Naja, aber er hätte einfach vorher fertig machen können, bevor er flieht. Ja, ja, na, typisch, ja. Aber es hat nicht ausgereicht, dass er dann wieder zurückgeht in die USA. Dieser Affront.
Nee, er hat nicht ausgereicht. Dafür lag ihm dann Wien als Stadt zu sehr am Herzen. Mhm. Vor allen Dingen, weil er gemerkt hat, was denn jetzt diese Mall für Auswirkungen hat auf seine geliebte Innenstadt. Also die Idee, die er mitgenommen hat, die sieht er jetzt bedroht durch seine Erfindung, durch die Shopping Malls. Und er sieht also, dass die Innenstadt in Wien auch nicht mehr so gut funktioniert, wie er sie kannte. Und legt jetzt seinen Schwerpunkt bei der Stadtplanung. Also Stadtplanung wird jetzt in den 60er, 70er Jahren also sein großes Ding. Und er veröffentlicht die Charta von Wien und da präsentiert er also die Idee einer, wie er sie nennt, menschengerechte Stadt, die in höchster Kompaktheit eine größtmögliche Verflechtung beinhaltet. Und sein Ziel war es, die autofreie Stadt und die Errichtung von Fußgängerzonen. Fußgängerzonen, das Stichwort habe ich vorhin schon genannt. Und in seinen Worten, beziehungsweise gesprochen von Lothar Bodingbauer, hört sich das so an.
Meine Zielsetzung ist eine gegliederte, kleinkörnig, sowohl funktionell als auch soziologisch integrierte, vom Terror der Automobile befreite, lebenswerte und deshalb liebenswerte Stadt.
Das ist also das, was er versucht umzusetzen. Und was maßgeblich auf seine Pläne zurückgeht, ist die Umwandlung der Kärntnerstraße und des Grabens in eine Fußgängerzone. Er verhindert auch oder er ist mitbeteiligt an der Verhinderung des Baus einer Stadtautobahn am Donaukanal. Und diese Punkte, die quasi durchgesetzt werden, sind nur ein Bruchteil dessen, was er tatsächlich versucht hat umzusetzen für Wien. Nämlich er wollte ein komplettes Autoverbot innerhalb der Ringstraße und wollte dafür Parkhäuser am Gürtel und am Ring bauen. Und wollte also den kompletten Ring Autofreiheiten. Ist damit allerdings ein bisschen angeeckt. Also er sagt dann, ein weiteres Zitat von ihm ist, alle Maßnahmen, die ich vorschlug, stießen bei der Stadtverwaltung auf offenen Widerstand. Die Planungsbürokratie bestand aus Spezialisten, die unfähig waren, universell zu denken und an Autoneurosis litten.
Ja, wäre es wahrscheinlich heutzutage ein bisschen einfacher, aber auch nicht viel, weil du hast ja noch immer die Autolobbys, die bei jedem Vorstoß, wenn es darum geht, dass man die Menge der Autos in der Stadt einschränkt, dann auf die Barrikaden steigen.
Das stimmt, ja. Und gleichzeitig sieht man, deshalb habe ich es auch jetzt gerade vorhin gemeint, ist es auch ein gutes Beispiel mit der Marie-Hilfer-Straße, weil überhaupt diese ganzen Fußgängerzonen in den Städten zu etablieren, das geht quasi auf diese Idee zurück. Also du hast es in ganz vielen Städten dann in den 70er und 80er Jahren, wo sich das dann langsam verbreitet. Und wenn man so alte Fotos sieht von Wien, wo da noch überall Autos waren, das ist Wahnsinn. Ich kenne das auch aus Regensburg, so in der Innenstadt, wenn man so alte Fotos in den 70er Jahren, das sind so Parkplätze. Und heute denkt so, Wahnsinn, wie kann das denn sein? Da hat sich schon wahnsinnig viel getan.
Yeah.
Um das also nochmal zusammenzufassen, was passiert ist, also diese tragische Ironie quasi, während er versucht, das europäische Stadtzentrum in die amerikanische Vorstadt zu bringen, dringt quasi später also die Shopping Mall, die er findet, in die europäische Stadt zurück und bedroht dann genau das Modell des urbanen Lebens. Des
aber eben nicht die Art, wie er es eigentlich wollte, sondern die Art, wie es dann pervertiert worden ist von den Profitgeiern aus den USA.
Genau. Das ist quasi so die Geschichte des Viktor Gruen, der 1980 starb. Und 1981 wurde dann die Viktor-Gruen-Gasse eingeweiht, die sich im 10. Bezirk befindet.
Im 10. Ja. Ah, deswegen bin ich wahrscheinlich noch nie gewesen. Aber ich habe mir schon gedacht, es gibt ja sicher eine Straße, die noch benannt ist.
Ja.
Eine autofreie Straße.
Das wäre eigentlich, ja.
Das heißt, auf ihn ist im Grunde, da sind Graben und Kernstraße zurückzuführen.
Genau, ja. Dass das zu Fußgängerzonen wurden, genau.
Genau, also für die es nicht wissen, ja, Kärntenstraße, große Einkaufsstraße in der Nähe vom Stephansdom, Stephansplatz und Graben ist ja quasi die Nobelmeile, wo die ganzen teuren Geschäfte sind. Ich meine, natürlich auch Konsum, gell? Aber halt auf eine andere Art und Weise als. Also wenn du den Graben entlang gehst, dann schaust du in Richtung Hofburg und das ist schon schön.
Also andererseits habe ich so das Gefühl, dass so wie er das sich gedacht hat, hat sich es dann auch nicht wirklich bewahrheitet, auch wenn das Ding jetzt eine Fußgängerzone ist. Also gerade so Graben und Kärntnerstraße funktioniert ja auch nicht mehr wirklich als soziales Leben, sondern du hast eine Kette nach der anderen und hast im Grunde halt das Ganze massiv touristisch geprägt.
Also naja, das hängt halt damit zusammen, dass du viele Touristen hast. Ja,
ja klar, aber
da wird halt dann drauf reagiert.
Ist die Frage nicht, dass der Stadtkern nur noch deshalb funktioniert, weil es so viele Touristen gibt?
Ja, es ist halt, man muss halt dazu sagen, dass die Kärntnerstraße und der Graben, das ist nicht der natürliche Stadtkern Wiens. Ja. Also interessanterweise, es gibt ja in Wien nicht wirklich so diesen Stadtkern, ja, weil der Stadtkern der erste Bezirk, die innere Stadt, das ist ja nicht, wo sich wirklich so das normale Leben abspielt. Ja,
ja genau, das meine ich ja.
Du hast Geschäfte, da hast Büros, da hast schon Leute, die auch dort wohnen, aber nicht der Großteil und halt viele Touristen. Und entsprechend sind auch die Geschäfte und die Lokale. Natürlich gibt es viele Lokale. Also die Grundannahme ist schon noch immer da, ja? Nehme ich an, seine. Also dass du soziales Leben, in dem du Geschäfte hast, in dem du Lokale hast, irgendwie, wo Leute zusammenkommen. Das gibt es natürlich schon, aber natürlich, Großteil dieser Geschäfte sind für Touristen und sind mittlerweile halt internationale Marken oder Ketten.
Aber genau das meine ich. Also die Innenstadt, so wie es er vor Augen hatte, wo du auch so ein gewisses Leben hast im Sinne von, da verbringst du quasi auch so dein soziales Leben, das ist es auch nicht mehr.
Ja.
Ja, Richard, das war mein Zeitsprung, meine Fortsetzungsgeschichte zur Konsumgeschichte beziehungsweise des Supermarktes. Jetzt also die Erfindung des Einkaufszentrums.
Sehr gut. Das ist konsequent, Daniel.
Und hättest du gedacht, dass es diesmal einen Wien-Bezug gibt?
Na, also ich habe Gruen gehört und ich habe Shopping Mall gehört und habe mir gedacht, Na, sicher nicht, aber du hast es geschafft. Sehr gut, sehr spannend. Ich habe wieder viel gelernt, ja. Ich habe keine Ahnung gehabt von diesem Thema. Würde ich sagen, lass uns für diese Woche einfach gut sein. Machen wir einen Feedback-Blog.
Machen wir einen Feedback-Blog.
Feedback. Wer zu dieser Folge Feedback geben will, auch zu anderen, macht es entweder über Twitter, da haben wir einen Account, das ist der Accountname Zeitsprung FM. Der Daniel ist @Messner und ich bin @Stormgrass. Wir freuen uns immer über Feedback dort. Ebenso auf Facebook, facebook.com/zeitsprung.fm. Natürlich auch völlig plattformunabhängig. Alles, was man benötigt, um uns dort Feedback geben zu können, ist ein Browser, nämlich unsere Website, zeitsprung.fm. Und natürlich ein ebenso altes Medium, älter fast noch als das World Wide Web, die E-Mail. Man kann uns ein E-Mail schreiben. Und zwar ist die Adresse feedback@zeitsprung.fm. Ja, gut. Natürlich, wer iTunes verwendet, ja, wenn der traurigen Position ist, iTunes verwenden zu müssen, ja, dieses Ungetüm, ja, diese Shopping Mall unter den Softwares, ja, hat eine gute Funktion, nämlich man kann uns Sternchen vergeben, beziehungsweise Rezensionen verfassen. Ich persönlich freue mich immer, wenn ich Rezensionen lesen kann.
Ja. Da vielleicht auch nochmal echt vielen, vielen Dank für eure Rezensionen. Das sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön und nett geschriebene Texte dabei. Vielen, vielen Dank. Also da freuen wir uns wirklich sehr.
Ich freue mich immer sehr über Meldungen von Leuten, die schreiben, dass sie eigentlich Geschichte nicht mögen, aber uns gehört haben. Und jetzt interessieren sie sich für Geschichte.
Ja, das sehe ich auch ein Stück weit als unseren Auftrag. Wirklich.
Unser Bildungsauftrag hier.
Ja. Ja. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen per PayPal und Flatter. Wir bedanken uns bei Peter und Maximilian, die per PayPal uns was zukommen haben lassen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Vielen Dank.
Jetzt sollten wir die Folge langsam beenden mit einem, der ein guter Freund war von Viktor Gruen.
War wirklich ein guter Freund.
Er war zumindest befreundet mit ihm. Ob er jetzt wirklich ein guter Freund war, sei mal dahingestellt. Ich denke, wir können guten Gewissens behaupten, dass sie befreundet waren.
Sehr gut. Ja, dann überlassen wir ihm einfach das letzte Wort, wie immer.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.